Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Wolber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelweich.
Hallo aus Köln.
Juan Carlos Klug, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director bei Encura.
Hallo in die Runde.
David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelweich.
Ich grüße euch und alle Zuhörer.
Und mein Name ist Max Söderbart. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Encura in Frankfurt. Zu Beginn unser üblicher Disclaimer. Das ist ein Podcast hier, keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen hier miteinander und mit euch unsere Gedanken und Ideen, aber liefern natürlich nicht auf jede Fragestellung hier eine definitive Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Nachträge und Claim Management. Zu diesem Thema haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar einen Kollegen von Ron und mir, der sich hervorragend mit Streitfällen beim Bau auskennt. Herzlich willkommen, Dr. Volker Schmitz, Senior Managing Director im Bereich Construction Disputes and Advisory bei Encura.
Hallo in die Runde, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Volker, wir freuen uns total, dass du hier bist. Vielleicht kannst du uns so in ganz kurz mal vorstellen, was du so machst.
Ja, gerne, Max. Also wie du schon gesagt hast, ich bin verantwortlich für den Bereich Construction Dispute and Advisory in der deutschen Praxis von Encura. Und kurz zusammengefasst, bin vom Ausbildungshintergrund Bauingenieur und arbeite jetzt seit mehr als 20 Jahren als Sachverständiger für Baupreisermittlungen und Bauablaufstörungen. So die Begrifflichkeit, wie man sie in Deutschland kennt, bin aber eher im internationalen Bereich tätig und begleite dort Schiedsverfahren rund um Streitigkeiten von Bau- und Anlagebauprojekten. Und dort kennt man eigentlich meine Rollenbeschreibung eher als Quantum- und Delay-Experte.
Ja, vielen Dank, sehr interessant. Ja, ich glaube, mit Nachträgen hatten wir alle schon mal zu tun. Norbert, wir hatten im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen und du hattest da schon eine ganz interessante Anekdote. Vielleicht willst du die ja auch mal zum Besten geben.
Ja, ich habe das mal erlebt in einer Vergabeverhandlung, in der ich für einen Bieter teilgenommen habe. Und der Vertreter des Bauherrn sagte gleich zu Beginn der Verhandlung, bei uns gibt es eine Besonderheit, es gibt hier keine Nachträge. Wir alle wissen, dass das natürlich nicht stimmt. Nachträge sind praktisch nicht vermeidbar und sind ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes. Also Bauvorhaben brauchen ja ihre Zeit, bis sie fertiggestellt sind. Die Nutzung bleibt aber nicht stehen und entwickelt sich weiter. So ein Einfrieren der Planung oder ein Freeze funktioniert ja praktisch meistens nicht. Und deshalb werden Änderungen erforderlich und erfordern Nachträge.
Das gilt ja ganz besonders für Bauen im Bestand. Da ist es ja häufig so, dass Bauteilöffnungen vorgenommen werden und dann erst festgestellt wird, dass weitere Arbeiten erforderlich sind. Ursachen für Nachträge können aber aus unserer Erfahrung auch sein, dass es Lücken in der Leistungsbeschreibung gibt. Da ist die Ursache ja häufig eine unzureichende Planung oder aber der Bauherr stellt später fest, dass dort Änderungen benötigt werden. Das ist dann die Folge einer unzureichenden Bedarfsermittlung. Volker, eine Frage an dich. Sorgfältige Bedarfsermittlung und sorgfältige Auswahl des Planungsteams schützen den Bauherrn also vor ungewollten Nachträgen. Ist das richtig? Wie sind da deine Erfahrungen?
Also das sind natürlich auch meine Erfahrungen. Es ist immer hilfreich, wenn der Bauherr weiß, was er möchte und das auch vernünftig und lückenlos und widerspruchsfrei in einer Ausschreibung aufs Papier bringt. Insofern bin ich da absolut d'accord. Vielleicht noch ein Aspekt, den ich noch ergänzen möchte zu der eingangs aufgeführten Anekdote. Genau das kenne ich auch, habe ich auch schon erlebt in Vergabeverhandlungen. Allerdings eher unter dem Aspekt, dass man jetzt nicht im Glauben war, dass sich hier nichts ändern wird an der Leistungsbeschreibung, sondern eher unter dem Aspekt, dass man versuchte, über eine geschickte Preisverhandlung einen gewissen Risikozuschlag für zukünftige Änderungen rein zu verhandeln, sodass man dann im Projektteam auch Ruhe hat. Also eher im Kontext einer Risikoverlagerung, dass ein gewisses Maß an Änderungen dann eben nicht adressiert wird. Das erlebt man immer wieder eher so im Bereich des Anlagenbaus. Ich habe es noch nicht gesehen, tatsächlich unter einem VOB-Vertrag. Das wäre auch äußerst merkwürdig.
Hat es denn funktioniert, Volker?
Es hat zum gewissen Maße funktioniert. Änderungen gab es trotzdem. Allerdings hat das in dem Projekt eine gewisse Kultur von Beginn an gesetzt. Ja, also da war ein Selbstverständnis, dass eben jetzt keine sehr aggressive Claim-Strategie vom Bauunternehmen gefahren wurde zu Beginn und wirklich nur größere und schmerzhafte Änderungen dann auch adressiert worden sind. Was im Übrigen ein sehr interessanter Aspekt ist, also in jedem Projekt geraten zwei Strategien aufeinander. Einmal die bauherrenseitige Strategie, wie mit Nachtragsforderungen umzugehen ist, und dann natürlich auch die des beauftragten Unternehmens. Und ja, da ist es natürlich wichtig, recht früh im Projekt, sage ich mal, ein vernünftiges Miteinander zu finden.
Die vertragsrechtliche Herausforderung ist ja, wenn man so einen Vertrag schließt, indem man bestimmte künftige Änderungen schon abdeckt, zu definieren, welche Änderungen das betrifft und welche Änderungen möglicherweise dann nicht mehr von der Zusatzvergütung mit erfasst werden. Aber wenn das gelingt, prima, klar.
Ja, und ich finde das super, dass du, Volker, jetzt das Thema Kultur gleich am Anfang highlightest, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ab einem gewissen Punkt ist alles, was ich in der Verhandlung sozusagen meinem Gegenüber aus der Rippe schneide, muss ich damit rechnen, dass er sich das irgendwann wiederholen muss. Und wenn man es schafft, in der Verhandlungssituation sozusagen ein hartes, aber doch faires Miteinander zu implementieren, glaube ich, aber das weißt du besser, dann hat man, glaube ich, schon einiges gewonnen.
Ja, also meine Erfahrung ist, dass es oftmals jetzt nicht an den Forderungen scheitert hinsichtlich der Anspruchsgrundlage. Oftmals ist das Problem, dass es eskaliert im Projekt, dass die Parteien sehr unterschiedlicher Auffassung sind hinsichtlich der Höhe ihrer Position. Und das begegnet uns sehr oft, dieser sogenannte Optimistic Bias, insbesondere von Projektteams auf beiden Seiten, die Forderungen, eigene Forderungen und Forderungen der Gegenseite eben grundsätzlich anders einschätzen und aus ihrer Sicht optimistisch. Und das ist, glaube ich, dann sehr natürlich, wenn Positionen aufeinandertreffen, die sehr weit auseinander sind, dass dann eine Eskalation fast unvermeidlich wird. Deswegen mein Rat an Projektteams auf Bauherrenseite, aber auch auf Unternehmerseite, immer dafür sorgen, dass man wirklich einen realistischen Blick auf die eigenen Forderungspositionen hat. Sie weder stark unterbewertet noch, und das ist häufiger der Fall, stark überbewertet sind.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir fast in jeder Folge auch darauf hinweisen, dass eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den am Bau Beteiligten sehr, sehr wichtig ist und sinnvoll. Insoweit ein sehr wichtiger Punkt gleich zu Beginn. Unsere Erfahrung ist, dass es bei großen Bauvorhaben durchaus 100 bis 200 Nachträge geben kann. Das ist keine Seltenheit. Volker, was ist denn deine Erfahrung? Wer löst mehr Nachträge aus, der Bauherr oder der Unternehmer?
Also ich würde sagen, dass der Bauunternehmer wesentlich mehr Nachträge adressiert. Aber wenn es jetzt um die Ursächlichkeit geht, dann liegt es in der Regel in nicht vollständigen Leistungsbeschreibungen oder späteren Änderungswünschen des Kunden. Also zumindest mal, wenn wir über Leistungsänderungen sprechen, würde ich sagen, dass die Ursache hier eher auf der Bauherrenseite liegt. Aber es gibt ja auch andere Fälle von Nachträgen, wenn wir in den Bereich von Behinderungen und Entschädigungen gehen. Verspätete Mitwirkungshandlungen, Baufeld wurde nicht rechtzeitig freigemacht, was in der Verantwortung liegen mag des Bauherrn, oder gewisse Gewerke liefern erst verspätet, also verspätete Mitwirkungshandlungen, dann finden wir da die typischen Ursachen tatsächlich auch auf der Bauherrenseite, aber gegebenenfalls dann auch auf der Unternehmerseite, nämlich bei dem Unternehmen, was verspätet sein Gewerk liefert. Also ich würde nicht sagen, dass es balanciert ist. Die überwiegende Mehrheit wird ausgelöst im Sinne von notwendigen Leistungsänderungen eher aus meiner Sicht von der Bauherrenseite. Aber die überwiegende Mehrheit wird natürlich adressiert vom Unternehmen, welches das Interesse hat, seine Nachtragsforderungen zu identifizieren und dann auch nachzuverfolgen.
Mal zu der Frage, was eigentlich passiert in rechtlicher Hinsicht, wenn der Bauherr eine Änderung anordnet. Und wenn ich jetzt juristisch von der Änderungsanordnung spreche, dann ist das zunächst mal unabhängig von der Ursache. Also auch eine Verzögerung bei einem Vorgewerk oder eine Behinderung, eine fehlende Mitwirkungshandlung führt am Ende zu einer Änderungsanordnung, die dann das Verfahren auslöst. Also am Ende landet man immer bei derselben Regelung und derselben Vorschriften, jedenfalls in den meisten Fällen. Wir hatten eben schon mal, oder Volker hat es angesprochen, von der VBB gesprochen. Das ist eine sehr verbreitete, sehr bekannt, sehr verbreitete und auch sehr faire, gute Grundlage für Bauverträge im Grunde nach jeder Größenordnung. Und sowohl nach der VBB als auch nach dem BGB gibt es ein Anordnungsrecht des Bauherrn. Der Bauherr darf also anordnen und damit den Vertragsinhalt in bestimmten Grenzen ändern. Das führt dann zu einer Anpassung der Vergütung, geregelt in, ein Kollege von mir hat mal gesagt, das ist die wichtigste Vorschrift der VBB überhaupt, Paragraph 1 Absatz 5 und Absatz 6, wahrscheinlich hat er recht. Im BGB gibt es inzwischen eine ähnliche Vorschrift, Paragraph 650c BGB. In der VBB heißt es, es wird ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten vereinbart. Für zusätzliche Leistungen lautet der Wortlaut nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und die besonderen Kosten der geforderten Leistung. Im BGB heißt es ein bisschen anders, nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen. Jetzt gab es 2019 bei der VBB eine ganz maßgebliche Änderung der Rechtsprechung, mit der uns alle, du Volker, sicher auch ordentlich befasst haben. Bisher war es nämlich die langjährige Praxis, die von der Rechtsprechung auch so mitgetragen wurde, dass ein neuer Preis ermittelt wird auf der Grundlage der sogenannten vorkalkulatorischen Preisfortschreibung. Man hat sich also die Kalkulation angeschaut, wie sie vorher waren, und dann den Preis fortgebildet auf der Grundlage der Kalkulationsgrundlagen. Das führte dazu, dass der Unternehmer, der einen hohen Preis angeboten hat, aus seiner Sicht guten Preis, dass der auch einen guten, hohen und dann für ihn guten Preis für die geänderte Leistung bekam. Umgekehrt, beim schlechten Preis ist der schlechte Preis geblieben. Also es galt der Grundsatz, guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis. Das hat sich jetzt geändert. Die Rechtsprechung sagt, wenn man nichts anderes vereinbart, dann ist VB und BB gleichermaßen so zu verstehen, dass der Preis nach den tatsächlichen Kosten fortgeschrieben wird, zuzüglich angemessener Zuschläge. Das heißt, wenn ein Unternehmer, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, einen hohen Preis angeboten hat, dann heißt das aber noch lange nicht, dass er eben für die geänderte Leistung, für den Nachtrag auch einen hohen Preis bekommt, sondern dann kommt es eben an auf die tatsächlich ihm entstehenden Kosten. Das ist jetzt in der Theorie ganz schön, in der Praxis bereitet das eine Menge Schwierigkeiten, zu denen wir sicher nochmal einen wunderbaren eigenen Podcast machen können. Wahrscheinlich würde ich Volker da auch wieder so einladen. So eines der Probleme ist, was ist denn jetzt, wenn der Unternehmer kommt und sagt, ja, hier habe ich die geänderte Leistung, ich habe das nach Unternehmerangebot eingeholt und das ist aber hoch. Und der Auftraggeber prüft und sagt, das ist ja völlig überhöht. Aber es sind normal aus Sicht des Unternehmers die tatsächlich entstehenden Kosten. Gut, eine Menge Diskussionsbedarf und Fragen, die sich da stellen. Es gibt einige Hilfen, die wir da haben. Man kann Preiselemente schon vorab vereinbaren, zum Beispiel Zuschläge. GU-Zuschlag kann man zum Beispiel vorab vereinbaren. Ja, dann gibt es noch ein ziemlich kompliziertes Verfahren, das in BGB angelegt ist und das dann eingreifen soll, wenn sich die Parteien nicht auf den Preis für die geänderte Leistung einigen können. Also, wenn der Einigungsversuch scheitert, dann besteht nach 30 Tagen ein Anordnungsrecht des Auftraggebers, die Leistung auszuführen. Und der Auftragnehmer, der Unternehmer, kann einen Abschlag verlangen in Höhe von 80% seiner Forderung. Auch das wirft eine Menge Fragen auf. Was ist denn, wenn diese Forderung massiv überhöht ist und der kriegt davon jetzt erstmal 80%? Das kann ja viel zu viel sein. Ja, es gibt nur noch zwei Mittel dagegen. Das eine ist, wenn sich hinterher herausstellt, das war sehr stark überhöht Und der Unternehmer muss zurückzahlen, da muss er eben diesen Rückzahlungsbetrag verzinsen. Und zwar sehr hoch verzinsen, nach BGB. Beide Parteien können sich auch gegen Maßnahmen wehren, mithilfe einstweiliger Verfügungen. Das Ganze ist ein, ich hatte schon gesagt, kompliziertes Verfahren. In der Praxis, ich weiß nicht, ob das anders sieht, Volker, in der Praxis spielt das keine große Rolle, also eine marginale Rolle, muss man fast sagen. Solche Verfahren, solche Abläufe erleben wir außerordentlich selten. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich habe tatsächlich noch kein Verfahren gesehen oder ein Unternehmen, was diese Möglichkeit genutzt hat bis hierhin, was ein Stück weit aber auch verwunderlich ist, weil das natürlich aus Unternehmersicht ein sehr gutes Konstrukt ist, um Liquidität im Projekt zu sichern. Was ist eure Erfahrung an der Stelle?
Sich selber. Also auch wir stellen fest, dass das wirklich keine Rolle spielt in der Praxis. Es gibt vielmehr andere Problemlösungsmechanismen oder Konfliktlösungsmechanismen, die Parteien vereinbaren. Es gibt die Möglichkeit, ein Schiedsgutachten einzuholen, zu preisen. Da gibt es aber manche, vor allem Bauunternehmer, die sich dagegen wehren. Es gibt auch die Möglichkeit zu vereinbaren, dass man eben den unstreitigen Anteil des Preises vorab zahlt. Also verschiedene zu verhandelnde Lösungen, die deutlich einfacher erscheinen als das, was das Gesetz regelt.
So ist es ja in der Vergangenheit auch praktiziert worden, dass die unstreitigen Beträge auszuzahlen sind. Ich denke mal, ein Stück weit ist der Bauer ja natürlich auch über das BGB, also den Paragraphen 650c, derart geschützt, dass es hier ja nicht heißt, dass eine zusätzliche oder geänderte Leistung nach den tatsächlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen zu vergüten ist, sondern dort heißt es ja nach den tatsächlich erforderlichen Kosten, zumindest dann in der Rechtsprechung des BGH. Und gerade dieses Erforderliche, das ist genau der Maßstab, der hier reinkommt. Das sehen wir auch im Übrigen in internationalen Vertragsformen, wenn es um Actual Cost, tatsächliche Kosten geht. Dort heißt es immer in der Definition reasonably incurred, also tatsächlich auch angemessen. Also man darf hier nicht überhöhte Subunternehmerkosten, die nicht mehr verhältnismäßig sind, nach vorne reichen. Da kommt es immer auf den Maßstab an, erforderlich beziehungsweise im Englischen dann reasonable incurred. Und ja, die Frage ist natürlich in der Praxis, wie weise ich das nach, ne? 650c sagt ja im Grunde, grundsätzlich darf der Unternehmer schon auf seine Urkalkulation zurückgreifen. Nur ist es in der Praxis, insbesondere bei zusätzlichen Leistungen, an der Stelle nicht möglich, weil das urkalkulatorisch nicht erfasst ist. Aber grundsätzlich ist es immer noch eine Möglichkeit, auch nach BGB. Aber eben dann, wenn die Parteien sich nicht einigen können, greift eben der Nachweis der tatsächlich erforderlichen Kosten mit all seinen Problemstellungen. Das würde den Rahmen hier sicherlich sprengen. Was immer ein probates Mittel ist und was jeder Partei auch freisteht, ist natürlich das Hinzuziehen von Sachverständigen an der Stelle, um die Beurteilung vorzunehmen.
Ist nicht das genau deine Aufgabe oder deine Spezialisierung?
Ja, also
die Prüfung der Erforderlichkeit, reasonable?
Ja, das ist tägliche Praxis bei uns, genau das einzuschätzen. Die Wahrheit liegt nicht immer in den Ist-Kosten. Ich sag mal, unser Hauptfokus ist eher im Bereich des Kausalitätsnachweises. Eher weniger nachzuweisen, welche Kosten entstanden sind. Es geht darum, welche Kosten infolge einer Änderung entstanden sind. Und diese Kausalität herzustellen, ist gerade, wenn wir über Pauschalpreise sprechen, kein einfaches Unterfangen.
Ein Problem würde ich gerne ansprechen, was wir auch regelmäßig erleben. Und zwar ist das Auseinanderfallen von Budgetverantwortung und Auslösung von Nachträgen. Das heißt, andere Beteiligte als der Budgetverantwortliche verlangen geänderte Bauleistungen. Da gibt es viele Beispiele, die man da aufzählen kann. Zum Beispiel beim Bau eines Bürogebäudes. Der Nutzer, der sich bisher nicht oder nur unzureichend mit der Planung beschäftigt hat, kommt auf die Baustelle und stellt Forderungen. Oder anderes Beispiel für den Bau eines Bürogebäudes. Der Mieter erscheint und hat ganz spezielle Änderungswünsche. Bei einem Schulgebäude kann es etwa sein, dass der Schulleiter, die Lehrerschaft oder der Hausmeister kommen und Änderungen fordern. bei einer Konzernzentrale könnte es sein, dass die für Kunst am Bau zuständige Stelle erscheint und Anpassungen wünscht, nachträglich. Beim Autohaus kann es passieren, dass der Vertreter des Autoherstellers kommt und Anpassungen an das CI verlangt. Oder schließlich beim Parlamentsbau, Abgeordnete fühlen sich plötzlich als Bauherren und haben entsprechende Forderungen.
Das ist auf jeden Fall was wir auch häufig sehen in unserer Praxis. Da muss man natürlich dazu sagen, dass die Projekte, die wir so sehen in unserem Bereich jetzt, sicherlich nicht so die Durchschnittsprojekte sind, sondern es sind eher tendenziell schon eher die Bauprojekte, bei denen ordentlich was schiefgelaufen ist. Wenn man solche Fälle hat, dann stehen dem aber eigentlich meistens oder gibt es da meistens zwei Gründe oder eine Kombination aus den beiden Gründen aus unserer Sicht. Und das eine ist, dass die Bedarfsermittlung zu Beginn nicht ordentlich gemacht wurde. Das ist was, das hatten wir auch schon in vorherigen Podcast-Folgen an der einen oder anderen Stelle mal angesprochen. Da wird gerne zu schnell agiert oder zu kurz gegriffen. Eine ordentliche Bedarfsermittlung, das ist auch ordentlich Arbeit dahinter. Also das muss schon sitzen. Und das andere Problem ist aber eher, ich nenne es mal fast ein Organisationsversagen auf Seite des Bauherrn oder des Projektes, also dass die Organisationsstrukturen an der Stelle nicht richtig sitzen. Das muss letzten Endes jedem in der Organisation des Bauherrn klar sein. Wenn etwas zusätzlich bestellt wird, dann brauche ich ein zusätzliches Budget dafür. Und das muss ich dann, also das Projekt oder die Organisation sollte so strukturiert sein, dass das Budget dann auch mitgebracht werden muss. Und zwar nicht unbedingt immer nur ein Budget in Euro, sondern auch ein Budget in Zeit. Denn wenn ich was ändere, dann dauert das nicht selten auch länger. Und das muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und also da, wo sowas wirklich katastrophale Ausmaße annimmt, da merkt man wirklich, dass es meistens an diesen beiden Themen eigentlich wirklich gehapert. Ne? Wobei wir jetzt hier den Bereich der in Anführungsstrichen freiwilligen Änderungen betrachten. Es gibt natürlich auch Änderungen, die sich jetzt vielleicht aus geänderten Standards, geänderten Normen oder sowas ergeben oder auch Stakeholdern, die vielleicht gar nicht in der Organisation des Bauherrn direkt zu finden sind. Du hast es so ein bisschen angerissen, das CI des Automobilherstellers oder so, aber da kann man sicherlich noch weiterdenken, wenn wir jetzt denken Richtung Krankenhausbau, dass sich bestimmte medizinische Standards geändert haben oder auch bei Flughäfen oder so, da habe ich Themen mit Sicherheit, da hat es vielleicht Vorfälle gegeben, dann will die Bundespolizei was anders strukturiert haben oder so, da komme ich dann gar nicht so richtig drum herum. Da hänge ich dann einfach dran und muss dann diesen Prozess ordentlich abfahren und vor allem auch diese Änderungen so gestalten, dass sich daraus nicht zahlreiche und unkontrollierbare Folgeänderungen wieder ergeben, dass ich so eine Salami Geschichte habe und immer nur einen Teil zusätzlich beauftrage, aus dem ergibt sich dann wieder der nächste Nachtrag und dann wieder der nächste und dann wieder der nächste. Volker, wie ist denn das bei euch? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Also ich denke mal, aus Bauherrensicht ist es aber auch aus Unternehmersicht wichtig, dass man einen soliden Change-Management-Prozess implementiert hat, um etwaige Änderungen frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und sehr risikobewusst zu entscheiden, ob ich eine Änderung im Projekt vornehmen möchte oder nicht. Das Ganze ist ja eingebettet in dem Anforderungsmanagement, eigentlich auch auf beiden Seiten, muss man sagen. Hat man ein gutes Anforderungsmanagement, wird man in der Lage sein, frühzeitig zu erfassen, was wirklich die gewünschte und erforderliche Leistung ist. Dementsprechend hat man weniger Realisierungsrisiken, nachdem die Ausschreibung dann vergeben worden ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem auch entscheidend, wann diese Änderungen in das Projekt kommen. Also kommen sie in eine sehr frühe Phase, wo Planung an dem Punkt vielleicht noch nicht angelangt ist, dann werde ich minimale Mehrkosten haben und wahrscheinlich auch keine zeitlichen Folgen. Passiert dies allerdings sehr spät, habe ich sowohl monetäre Konsequenzen als auch zeitliche. Deswegen, ich glaube, das Credo muss sein, ein gutes Änderungsmanagement zu haben, und ein Anforderungsmanagement, was in der Lage ist, frühzeitig, sage ich mal, die Bedarfe des Projektes auch einzusammeln und umzumünzen in eine vernünftige, möglichst lückenlose Leistungsbeschreibung.
Die Frage ist ja, was kann ich denn rechtlich tun, um zu verhindern, dass Budgetverantwortung, die Auslöse von Nachträgen jetzt preislich und zeitlich auseinanderfallen. Also welche Lösungen gibt es da? Es gibt ja zunächst mal vertragliche Lösungen. Ich kann die Vertretungsmacht von bestimmten Personen beschränken und klarstellen. Problem ist nur, das funktioniert nur eingeschränkt. Es gibt die Rechtsfiguren der Duldungs- und Anscheinsvollmacht. Das bedeutet jetzt kurz und ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, wenn dann jemand Erklärungen abgibt, zu denen er streng genommen nicht bevollmächtigt ist, das aber über längeren Zeitraum geduldet wird oder passiert und zurückgeführt werden kann auf den Auftraggeber, dann entsteht auf diesem Wege eine Vollmacht, die aber nicht geregelt ist. Was auch möglich ist, ist eine Schriftformklausel, auch in der erweiterten Fassung, dass die Schriftformklausel nur schriftlich aufgehoben werden kann. Also die dann absichern soll, dass eben Nachträge nur in einer bestimmten Form erteilt werden dürfen. Das Problem ist aber, selbst wenn ich es anders geregelt habe, kann diese Schriftformklausel mündlich abgedungen werden. Also auch das hilft nur dann, wenn man sich auch dann hält. Und am Ende kommen wir nicht an einem Projektmanagement mit klaren Abläufen vorbei. Also am besten ist es, beides zu kombinieren. Das heißt, klare vertragliche Regelungen und ein gutes und gut strukturiertes Projektmanagement. Aber ohne Projektmanagement geht es nicht.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, aus meiner Sicht, Norbert, auf diese Frage, wann kommt denn ein Vertrag oder in dem Fall jetzt ein Nachtrag überhaupt zustande? Das erleben wir immer wieder bei Projekten, dass da tatsächlich eine gewisse Unklarheit oder Unwissen im Projekt besteht, nämlich zum Beispiel, dass ich bestimmte vielleicht Formulare im Projekt habe, die möglicherweise sogar schon von beiden Seiten unterschrieben werden. Wo sich dann mitunter die Frage schon mal stellen kann, ist das vielleicht schon eine Beauftragung an der Stelle oder kommt das eher einer Beauftragung dem Grunde nach gleich oder wie ist das überhaupt einzuordnen? Bis hin dazu, dass wir es schon gesehen haben, dass sämtliche in der Organisation formalisierte Vier-Augen-Prinzip und Prüfprozesse eigentlich an der Bestellanforderung im SAP lagen. Ganz am Ende. Also so hat man das halt technisch abgesichert, dass diese Bestellanforderung im SAP dann freizugeben ist. Und dann haben wir natürlich gefragt, ja, aber ihr habt es ja schon vorher unterschrieben. Ja, aber wir haben es ja noch nicht bestellt. Und da ist den Leuten dann teilweise gar nicht klar, dass eine Bestellung aus dem SAP rechtlich möglicherweise gar nicht so entscheidend ist jetzt in dem Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, sondern halt das, was vertraglich vereinbart wird. Und wenn das schon vorher gemacht wurde, dann kann ich hinter meiner Bestellungen dann auch nicht mehr groß entscheiden oder daran ändern. Das ist auf jeden Fall sowas, wo wir, ist vielleicht auch eher ein Compliance-Thema, aber wo wir dann häufiger schon mal gewisse Unschärfen in den Projekten sehen, durch die man sich dann möglicherweise auch Risiken einkauft, dass da Leute Sachen auslösen, die es gar nicht dürften und nicht sollten.
Das ist ein Missverständnis in der Struktur des Claim-Managements. Also wenn ich der fehlerhaften Auffassung bin, die SAP-Ausstellung würde erst die rechtlichen Konsequenzen auslösen, obwohl es vertraglich so nicht ist, es sei denn, man hätte es klar anders geregelt, dann ist das ein Missverständnis, was man vermeiden sollte. Was auch übrigens öfter passiert, ist in Abrechnungsstreitigkeiten, der Bauunternehmer hat irgendwas berechnet als Änderungsleistung mit der Behauptung, das hat der Architekt angeordnet oder der Fachplaner. Aber es ist kein Nachtragsablauf gewesen. Auch da gibt es natürlich vertragliche Lösungen. Man kann die Beschränkungsmacht des Architekten und Fachplaners beschränken. Das ist auch was man tun sollte. Und man sollte ein Projektmanagement mit klaren Abläufen vereinbaren. Dazu kann man natürlich auch Formulare verwenden. Das kann jetzt analog passieren. Es kann auch digital passieren, also einen konkret vereinbarten Ablauf. Wichtig ist, meinen wir, dass die letzte Entscheidung beim budgetverantwortlichen Bauherrn liegen muss und dass das auch so vereinbart wird. Aber wie gesagt, das alles hilft nur, wenn man es auch beachtet und wenn man das Projektmanagement, das man selber eingerichtet hat, dann auch so im Ablauf durchführt.
Es gibt natürlich auch die Fälle, wo ein Bauherr klar entscheidet, dass eine gewisse Änderung oder ja, Anpassung vorzunehmen ist, er aber durchaus jetzt nicht unbedingt eine Anspruchsgrundlage für eine zusätzliche Vergütung sieht. Ne? Also wenn wir dann im Bereich sind, ja, es gibt eine Anordnung, aber man streitet darüber, ist das eigentlich ein bloßes Abhilfeverlangen oder es ist tatsächlich eine Anordnung einer geänderten Leistung. Und da haben wir unterschiedliche Anspruchsgrundlagen, beziehungsweise in einem Fall keine Anspruchsgrundlage für den Unternehmer, tatsächlich eine Mehrforderung zu stellen. Und das sind dann oftmals die Auseinandersetzungen im Projekt, wo man natürlich im Projektgeschehen auch darauf angewiesen ist, dass zunächst auch der Unternehmer die Leistung ausführt. Was mich zum anderen Problem führt, was wir immer wieder sehen, also die Schriftformerfordernis bei Leistungsänderungen, ist oftmals ja verankert. Und wenn ein Unternehmen tatsächlich erst eine Leistung ausführt, sofern er einen schriftlichen Auftrag dazu erhält, dann führt das oftmals zu Behinderungen im Projektablauf, weil diese Entscheidungsprozesse nicht immer sehr stringent sind und oftmals etwas länger dauern, gerade wenn sie auch verschiedene Gremien durchlaufen bei einer gewissen Höhe. Und bis dahin hat der Unternehmer tatsächlich auch in einigen Fällen das Recht zu sagen, okay, ich brauche zunächst mal die schriftliche Anordnung, die Bestätigung meines Nachtragsangebotes, bevor ich mit der Leistung beginne. Und dafür muss man eben auch Lösungen suchen.
Das ist ein ganz häufiges Thema und eigentlich ein Fall der schlichten Organisation auf Seiten des Bauherrn.
Wie?
Denn wenn der Bauherr hingeht und zur Absicherung vor ungewollten Nachträgen die Schriftform für Nachträge vereinbart, dann aber seine Gremien nicht in den Griff bekommt und natürlich könnte der Unternehmer sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts, bevor dieser Nachtrag nicht mir unterschrieben vorliegt.
Hey.
Das wäre auch vertragsgemäß und da wäre er völlig berechtigt. Aber alle wissen, dass das so nicht funktioniert und der Bauherr auch duldet oder auch sogar verlangt, dass der Unternehmer schon mal anfängt, auch bevor der schriftliche Auftrag vorliegt. Die Schriftformklausel kann ich mir auch sparen. Die ist dann unwirksam. Oder sie ist eben mündlich abbedungen und funktioniert nicht mehr.
Die Frage ist, wer dann in das Risiko geht, ne? Wenn der Unternehmer tatsächlich leistet, obwohl das Vertragskonstrukt sagt, bitte erst nach schriftlicher Bestätigung einer Änderung. Ich denke, im Projekt findet man in der Regel eine Vereinbarung zwischen den Parteien, weil das ist auch meine Erfahrung, dass schon noch beide Seiten das Interesse des Projekts im Blick haben, ja, und dass man da sich nicht auf Formalien zurückzieht. Aber es ist häufig tatsächlich ein Problem, langsame Entscheidungsprozesse auf Bauherrenseite.
Ich würde das Risiko noch eher beim Auftraggeber verorten. Also wenn er die klare Anordnung oder Anweisung trifft, leg schon mal los. Und das auch mehrfach passiert, was wir übrigens immer wieder so erleben, dass das immer wieder passiert, dann wird es nicht mehr darauf berufen können, dass er die Schriftform vereinbart hatte.
Okay. Also man sieht, es lauern viele Fallstricke und deshalb ist es wichtig, dass natürlich alle Nachträge nach Grund und Höhe fachlich zu prüfen sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine rechtliche Prüfung lediglich bei 10-15% der Nachträge erforderlich ist. Volker, wie ist denn da deine Erfahrung?
Also ich bin ja in der Regel involviert in Projekte, die etwas größer sind, also eher im ja, mindestens dreistelligen Millionenbereich, aber auch gerne im vierstelligen. Dort ist es so, wenn wir involviert werden, ist der Streit eigentlich fast in der Regel immer schon entfacht. Deswegen ist meine Erfahrung natürlich, dass hier dann eine sehr intensive juristische Begleitung auch stattfindet. Also das ist ein Team, was sich dort zusammenfindet aus Inhouse-Counsels, externer Rechtsberatung, dem Quantum- und Delay-Experten und dem Projektteam, was sich an der Stelle dann zusammentut. Insofern ist da meine Erfahrung vielleicht jetzt nicht repräsentativ für die kleineren Projekte. Bei mir ist es tatsächlich so, dass das ein Teaming ist und von Beginn an eben alle Perspektiven mit eingespielt werden müssen.
Es gibt ja in großen Projekten auch kleine Nachträge und wahrscheinlich gibt es eine Vielzahl von kleinen Nachträgen. Und so alles in allem ist schon unsere Erfahrung, dass eine wirklich rechtliche Prüfung bei den wenigsten Nachträgen am Ende notwendig ist. Die meisten sind irgendwie auf der fachlichen Ebene zu klären.
Die Herausforderung an der Stelle ist, also wir haben natürlich auch Einblicke in Unternehmen, die regelmäßig an großen Projekten beteiligt sind, die noch nicht eskaliert sind. Die Frage ist natürlich, jetzt mal aus Contractor-Sicht, wenn ich jetzt eine Nachtragsforderung verfolge, wann ist der richtige Zeitpunkt, tatsächlich die juristische Meinung einzuholen? Aber das ist wirklich die Schwierigkeit. Oftmals unterschätzt man vielleicht die Situation und ist im Glauben, dass man eine solide Anspruchsgrundlage hat, Und wenn man dann später das juristische Team einholt, wird man vielleicht von der Wahrheit eingeholt. Und das ist wirklich schwierig, auch schwierig durch eine Governance zu kontrollieren, weil das so ein bisschen der Ermessensspielraum des Projektleiters und des Contract Managers am Ende ist. Man muss darauf vertrauen, dass er weiß, wo seine Grenzen sind und wo er jetzt eben dann die rechtliche Beratung sucht.
Ja, absolut. Also die Reihenfolge der ganz normalen NATAS-Prüfung, ich rede jetzt nicht von den Monster-Nachträgen, die also zu großen Verfahren am Ende führen, sondern von dem ganz normalen Nachtrag, ist aus unserer Sicht so ein Fünf-Stufen-Programm. Erste Stufe ist die Objektüberwachung, prüft sachlich und rechnerisch und erteilt eine Empfehlung. Zweite Stufe, die Projektsteuerung, prüft auf Plausibilität und erteilt auch eine Empfehlung. Dritte Stufe, der Bauherr entscheidet, ob eine rechtliche Prüfung notwendig ist. Das ist dann die Entscheidung, die der Bauherr treffen muss an der Stelle. Und dann meine ich auch, es muss der Bauherr die Entscheidung treffen, denn das löst ja wieder Kosten aus und Verfahren gewisses. Dann käme je nachdem als vierte Stufe die rechtliche Prüfung und die fünfte Stufe, der Bauherr entscheidet, was er mit dem Nachtrag macht, auf der Grundlage der jeweiligen Empfehlungen. Wie seht ihr das? Oder welchen Ablauf seht ihr da?
Das ist sicherlich so ein Soll-Prozess oder Soll-Bild, wie es sein sollte. Was wir häufig auch sehen, ist, dass im deutschsprachigen Bereich spricht man ja meistens von Nachträgen und dass da so eine gewisse gedankliche Unschärfe ist, dass ein Nachtrag eigentlich, wenn man so will, aus zwei Bausteinen besteht, nämlich einem Nachtragsangebot und einer Nachtragsvereinbarung. Und wir sehen das gerade bei vielleicht etwas kleineren oder unerfahrenen Bauherren so, dass die wirklich versuchen, mit jedem Unternehmen dann für jedes Nachtragsangebot dann, welches dann noch angenommen wird, dann zu einer Vereinbarung zu kommen. Ist aber nach unserer Erfahrung häufig gar nicht so gut, weil man dann schnell in so eine Salamitaktik-Geschichte reinrutscht, sondern wenn man die Zeit im Projekt hat, bietet es sich häufig sogar an, vielleicht ein paar Nachtragsangebote zu sammeln, insbesondere wenn es vielleicht nicht so ganz eindeutig ist, um damit dann eher mit einer gewissen höheren Effizienz, aber auch mit einer gewissen Verhandlungsmasse, dann eine Einigung herbeizufügen, gerade bei diesen etwas unschärferen Geschichten. Sodass man also dann praktisch eigentlich immer mehrere Nachtragsangebote zusammenfassen sollte und dann eine Vereinbarung dazu macht, wenn in diesen Fällen, wie gesagt. Wie ist denn da eure Erfahrung? Norbert, ist das ähnlich? Seht ihr das ähnlich oder...
Ja, das können wir nur unterstützen. Also auch aus einem ganz einfachen Grund, wenn man die Nachträge einfach so bearbeitet bei 100 bis 200 Nachträgen, dann droht auch immer wieder, dass man den Überblick verliert. Und da ist es schon sinnvoll, wenn man Nachträge jetzt durchaus in gewissen Gruppen, das dürfen auch größere Gruppen sein, zusammenfasst, gemeinsam verhandelt und dann in der Nachtragsvereinbarung zum Hauptvertrag regelt.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass das durchaus auch als taktisches Mittel eingesetzt werden kann, wenn wir beispielsweise die partnerschaftliche Ebene verlassen haben, kann man natürlich über eine Flut von Nachträgen einen Bauherrn durchaus bremsen und sozusagen beschäftigt halten. Da muss man, glaube ich, genau hingucken, wie sind die motiviert, die Nachträge.
Ja, ein anderer Aspekt ist, also natürlich der Prozess zur Nachtragsprüfung ist wichtig. Ich finde ihn aber weniger wichtig als den Änderungsmanagementprozess. Üblicherweise läuft ja noch eine Vorstufe, dass im Prinzip bewusst die Entscheidung erstmal getroffen wird, dass ich eine Änderung anordne, was oftmals dann über oft auch Formular gestützt, über Änderungsanforderungen dann abläuft, wo im Ergebnis auch schon eine Entscheidung getroffen werden muss vom Bauherrn, ordne ich diese Leistungsänderung an oder eben nicht. Und dann vergeht noch eine gewisse Zeit, bis das Nachtragsangebot dann auf dem Tisch ist. Aber es wird sich üblicherweise genau auf dieses Änderungsverfahren dann stützen. Wenn ich das nicht mache, dann verliere ich schnell den Überblick im Projekt, inwieweit der ursprüngliche Scope of Work sich mittlerweile verändert hat. Also ich bin ein absoluter Freund davon, ein Änderungsmanagementsverfahren vorzuschalten. Ich glaube, das ist mittlerweile auch gängige Praxis. Und kommt der Nachtrag dann auf den Tisch, ja, dann muss man natürlich einen guten Ablauf haben, dass man ihn zeitnah prüfen kann. Gerne so, wie das von euch eben skizziert worden ist. Vielleicht da noch eine Ergänzung, was ich oftmals sehe, wir machen ja auch diverse Projektaudits, wo man sich auch diesen Nachtragsprüfungsprozess anschauen, dass obwohl sehr viele Parteien drauf gucken, Objektüberwachung, Projektsteuerung, auch der Bauherr, tatsächlich die Maßstäbe nicht immer richtig angelegt werden. Also wenn du mich fragen würdest, was ist so der Prozess bei der Nachtragsprüfung, würde ich ganz andere Dinge sagen. Also ich würde grundsätzlich sagen, wir haben drei Schritte. Wir prüfen erstmal die formalen Anspruchsvoraussetzungen. Ja, aus dem Vertrag, wenn es da welche gibt, diverse Fristen, die einzuhalten sind, sind Mehrkosten im Vorfeld angeordnet worden, gibt es eine schriftliche Änderungsanordnung dazu, dann befasse ich mich natürlich mit dem Anspruchsgrund, gibt es eine Anspruchsgrundlage aus dem Vertrag. Wenn nein, stoppt an der Stelle schon die Nachtragsprüfung und erst dann kann ich mich mit der Nachtragshöhe beschäftigen, weil die Anspruchsgrundlagen, das wird sehr oft übersehen bei denjenigen, die an diesem Prüfungsprozess beteiligt sind. Die gewählte Anspruchs- oder belastbare Anspruchsgrundlage ist ja maßgeblich dafür, wie ich die Anspruchshöhe ermittle. Ja, die bestimmt darüber, rede ich jetzt über einen Vergütungsfall, wird anders ermittelt als ein Entschädigungsfall oder reden wir über Schadenersatz, womöglich. Und diesen Maßstab, der muss klar herausgearbeitet sein. Erst dann kann ich den Nachtrag der Höhe nachprüfen.
Absolut richtig. Du hast auch, was du eben schon mal angesprochen hast, dass oft ja die Frage ist, ob ein Nachtrag überhaupt ein Nachtrag ist. Das ist halt ganz häufiger Streitfall, ob eine bestimmte Leistung ursprünglich schon beauftragt war und jetzt gar nicht als Nachtrag in Frage kommt oder was dann von Unternehmerseite gerne vorgetragen wird, jetzt als Nachtrag, als Änderungs- oder zusätzliche Leistung in Frage kommt.
Ich möchte mal gerne den Blick lenken auf öffentliche Aufträge. Da ist besonders Vorsicht walten zu lassen bei Nachträgen, nämlich im Vergabewesen ist nämlich immer zu beachten, dass eine Prüfung erforderlich ist, ob ein Nachtrag ohne neues Vergabeverfahren vergeben werden darf. Das führt im Grunde zur Gegenfrage, was wäre denn, wenn vor der Erteilung eines Nachtrages ein Vergabeverfahren durchgeführt werden müsste? Aus meiner Sicht ergeben sich zwei Möglichkeiten. Der Nachtrag wird gesondert vergeben, gegebenenfalls sogar an ein anderes Unternehmen als den bisherigen Bauunternehmer. Oder noch schlimmer, der bisherige Auftrag muss gekündigt werden. Dafür gibt es sogar ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht. Das ist enthalten in § 133 Absatz 1 Nummer 1 GWB. Dazu ist zu sagen, dass entgangener Gewinn des Bauunternehmers nicht anfällt. Der gesamte Auftrag wird in der Folge dann mit Nachtrag neu vergeben. Volker, ist hier schon mal sowas passiert?
Also ganz ehrlich, also in meiner Praxis hat das weniger Bedeutung. Wenn es darum geht, Leistungen neu zu vergeben, dann oftmals als Folge einer ausgesprochenen Kündigung und dann wird die Abrechnung der Kündigungsvergütung sehr komplex, je nachdem, welche Perspektive man an der Stelle einnimmt. Und auch die vergaberechtlichen Aspekte spielen dann natürlich eine bedeutende Rolle, zu überlegen, was ist mein Plan B, welcher Unternehmer kann die Leistung übernehmen und zu Ende führen und wie rechne ich das jetzt mit den Parteien ab. Ansonsten jetzt bei zusätzlichen Leistungen, oder wir müssen ja hier schon fast von einem Zusatzauftrag sprechen, damit man überhaupt über diese Möglichkeit nachdenken kann. Ich bin jetzt kein Vergaberechtsexperte. Nur ich denke, der Grundgedanke der VOBB ist natürlich, dass man eben keine neuen Verfahren eröffnen muss, sondern die üblichen Änderungen in einem Projekt dann auch mit dem ausgewählten Vertragspartner unter Wahrung des Wettbewerbsniveaus auch fortschreiben kann. Es wird sicherlich da Extremfälle geben, wo man als ausschreibende Stelle darüber nachdenken muss, ob man noch compliant agiert. Ist mir aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht untergekommen.
Ich glaube, auch bei uns ist das sehr, sehr vereinzelt nur. Also ich kann mich nur an ein Projekt erinnern, wo das, welches wir im Nachhinein betrachtet haben, wo das in grauer Vorzeit mal passiert ist. Aber man versucht das in aller Regel zu vermeiden, weil das ja bei einem Gewerk dann zu erheblichen Schnittstellenrisiken auch führt. Ich sehe es eigentlich eher umgekehrt. Also was wir häufiger sehen, ist, dass man insbesondere eher bei Planeraufträgen dass man versucht, durch Nachtragskonstrukte gezielt Neuausschreibungen zu umgehen. Also das ist dann eher so dieses Compliance-Risiko, dass halt Planer oder Planungsaufträge aus anderen Projekten vererbt werden. Vielleicht Projekte, bei denen dann ein Bauabschnitt gestrichen wurde und dafür wird dann irgendwo ein anderes Bauvorhaben dann mit diesem Planer gemacht auf dieser Vergabebasis. Und das ist was wir generell schon sehr kritisch sehen, allein aus Compliance-Gründen, wenn man da ein Vergabeverfahren für ein ganz anderes Bauvorhaben hatte ursprünglich mal, als das, was dann hinterher umgesetzt wurde.
Es kann ja auch erhebliche Konsequenzen haben, wenn ich jetzt im laufenden Projekt darüber nachdenke, gewisse Leistungen neu am Markt zu vergeben, hat das in der Regel ja fast immer auch eine zeitliche Konsequenz. Das heißt, folgende Gewerke, die auf diese Leistung angewiesen werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich verzögert und man wird konfrontiert werden mit Bauzeitverlängerungsansprüchen aus anderen Gewerken. Und es ist natürlich dann schon notwendig, dass man da eine ordentliche Risikoabwägung macht, die wiederum aber auch Zeit beansprucht. Also ich glaube, es in seltenen Fällen ist das sicherlich etwas, worüber ein Bauherr nachdenken muss. Wie gesagt, mir ist es bisher noch nicht so in der Bedeutung begegnet.
Also das Vergaberecht, das sieht schon praxistaugliche Regelungen vor. Also es werden Ausnahmen zugelassen, dass kein neues Vergabeverfahren erforderlich sein muss. Wenn man das sich einmal anguckt, jetzt speziell bei EU-weiten Vergaben, dann prüft man als Vergaberechtler auch zunächst, ist eine Änderung, ist ein Nachtrag, eine Zusatzleistung, eine Änderungsleistung, ist die wesentlich? Das ist immer der Hauptbegriff bei diesen Fragestellungen, die Wesentlichkeit. Und da kann man zum Beispiel prüfen, ist eine Änderung bieterrelevant oder angebotsrelevant? Das heißt, hätte es sein können, wenn ich schon mit dieser jetzigen Änderung schon vorher an den Markt gegangen wäre, dass ich einen ganz anderen Bieterkreis angesprochen hätte. Das ist, wenn man das bejaht, ist das ein Indiz dafür, dass diese Änderung wesentlich ist. Oder anderes Fallbeispiel ist, dass es eine erhebliche Ausweitung des Auftrags gibt. Also, dass man beispielsweise ein Bauwerk bestehend aus einem Gebäude eigentlich geplant und ausgeschrieben hat und jetzt kommen im weiteren Verlauf kommen noch drei Anbauten dazu. Also es wird erheblich ausgeweitet. Wenn wir erstmal gesagt haben, ja, diese Änderung ist wesentlich, dann könnte man aber dann fragen, ist es vielleicht eine Ausnahme nach der sogenannten De Minimis-Schwelle, also der EU-Schwellenwert wird durch die Änderung nicht überschritten und außerdem wird der Ursprungswert bei Bauaufträgen nicht um 15% überstiegen und um 10% bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. Das heißt, wenn wir so eine vom Zahlenwert so eine geringfügige Überschreitung des Auftragsvolumens haben, dann sind wir in dieser De Minimis-Regelung und können dann ohne weiteres und ohne weitere Ausschreibung diesen Nachtrag vergeben. Man muss nur vorsichtig sein, diese De Minimis-Schwelle kann nur einmal ausgeschöpft werden, also nicht mehrere Nachträge hintereinander, sodass man später bei einem viel höheren Prozentsatz angelangt kommt. Wenn man diese De Minimis-Regelung nicht zur Verfügung hat, weil einfach das Volumen des Nachtrags viel höher ist, dann gibt es aber weitere Ausnahmen. Und zwar regelt das GWB, dass man Auftragnehmer nicht wechseln muss für einen Nachtragsfall, wenn das mit erheblichen technischen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten und erheblichen Zusatzkosten verbunden ist. Da kann man durchaus mal eine praktische Kontrollfrage stellen. würde kein privater Auftraggeber hier den Auftragnehmer wechseln. Wenn man das bejaht, dann hat man schon ein gutes Gefühl dafür, dass hier diese Ausnahmeregelung auch greift. Hier gibt es auch eine prozentuale Grenze, die liegt bei 50% des Ursprungsauftragswertes. Das Gute hierbei ist, dass diese 50%-Grenze mehrfach ausgenutzt werden kann. Also man kann hier mit der Salamitaktik auch operieren. Vergaberechtlich ist noch darauf hinzuweisen, dass aber diese Zusatzbeauftragung im Nachhinein noch veröffentlicht werden muss über eine Bekanntmachung. Wenn wir uns dann, das gibt es natürlich auch schon mal in der Praxis, oberhalb dieser 50%-Grenze bewegen bei der Beauftragung eines Nachtrags, dann haben wir sicherlich ein Problem. Praktisch kann man sagen, ist nur noch die Möglichkeit einer Dringlichkeitsvergabe offen. Die Dringlichkeitsvergabe hat natürlich ihre eigenen Voraussetzungen und ist nicht immer unproblematisch. Dazu hatten wir aber schon mal eine ganz eigene Podcast-Episode, nämlich die Nummer 2. Da kann man ruhig auch mal reinhören. Ja, das ist die Situation im Vergaberecht bei EU-weiten Vergabeverfahren. Bei unterschwelligen Vergaben ist es mitunter etwas einfacher. Das führt aber jetzt zu weit, das auch noch darzustellen. Wichtig, wie immer im Vergaberecht ist, wenn man diese Prüfung, die ich dargestellt habe, durchgeführt hat, ist das Prüfungsergebnis stets zu dokumentieren.
Wenn wir jetzt das Thema öffentliche Vergaben oder öffentliche Projekte quasi verlassen, würde ich gerne nochmal sozusagen vorschlagen, dass wir irgendwann uns nochmal zum Thema Anforderungsmanagement bei großen öffentlichen Projekten treffen, weil ich glaube, viele Dinge, die wir heute gestreift haben, und du, Volker, hast ja das Thema Änderungsmanagement, / Anforderungsmanagement ja auch schon in Fokus genommen. Da haben wir ja besondere Herausforderungen, wenn die eigentlichen Entscheider sehr weit weg sind von der eigentlichen Thematik, die Gremienwege sehr lang sind oder auch die vorbereitende Planung zeitlich sehr viel oder sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und so dazu führen kann, dass im Moment der Baurealisierung Dinge schon überholt sind. All das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, führt aber, glaube ich, im Vergleich zu den privatwirtschaftlich errichteten Projekten zu deutlich mehr Problemen. Seht ihr das anders?
Das ist vielleicht keine Besonderheit öffentlicher Auftraggeber, sondern eine Besonderheit aufwendig intern strukturierter Auftraggeber, ob die jetzt öffentlich oder privat sind. Wir haben auch dazu ja mal eine Podcast-Folge gemacht, in der es jetzt auch um das Thema Dringlichkeit ging und wir festgestellt haben, dass es so ein bisschen so eine Wellenbewegung gibt. Also einerseits mehr Gremien, mehr Kontrolle, mehr Mitbestimmung zu wählen, dann stellt man fest, das dauert alles viel zu lang und funktioniert nicht mehr und dann die Aufgaben wieder zu konzentrieren auf ganz bestimmte, ganz kurze, kleine Hierarchien, flache Hierarchien. Bis man dann feststellt, auch das hat wieder seine Nachteile, dann setzt die andere Wellenbewegung ein. Also beides hat seine Vor- und Nachteile und beides seine Besonderheiten.
Ja, ich würde sagen, dann ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. David, übernimmst du das?
Ja, wir kommen nun zum Fazit. Nachträge gehören zum Bauen dazu, weil das Leben eben weitergeht und auch Änderungen während des Bauprozesses nicht zu vermeiden sind. Aber was wichtig ist, ungewollte Nachträge sollten möglichst vermieden werden. Dazu hatten wir herausgearbeitet, was dafür wichtig ist. Eine sorgfältige Bedarfsermittlung und ein sinnvolles Anforderungsmanagement helfen enorm. Auch die sorgfältige Auswahl des Planerteams und eine gute Planung. Was auch wichtig ist, sind eindeutig geklärte Kompetenzen und vertragliche Vertretungsregelungen, die enorm weiterhelfen. In den Blick zu nehmen ist auch das Änderungsmanagement, den Überblick zu behalten und das Prüfen von Folgeänderungen und schließlich das Sammeln von Nachtragsangeboten. Das alles wird auch durch ein gutes Projektmanagement flankiert. Volker, möchtest du noch etwas hinzufügen zu dem Fazit?
Ja, gerne. Also aus meiner Sicht, Streitigkeiten lassen sich natürlich nicht in Gänze vermeiden. Das wird es immer geben. Aber wenn man auf ein paar Erfolgsfaktoren blickt, um Streitigkeiten zu reduzieren, würde aus meiner Sicht dazu zählen, dass man eine gute Governance hat auf beiden Seiten, auf Bauherren, aber auch auf Bauunternehmerseite. Wesentliche Basis sind gute Verträge, das heißt Verträge, die verständlich geschrieben sind, eine Leistungsbeschreibung haben, die nach Möglichkeit vollständig und widerspruchsfrei ist. Und last but not least, der Wille der Parteien, sich zu einigen und nicht die Strategie zu streiten. Und aus meiner Sicht ist da der wesentliche Faktor, dass beide Seiten einen realistischen Blick auf ihre Forderungspositionen haben.
Ja, und wenn es dann doch passiert, dass Nachträge eingehen, dass sie nicht vermieden werden konnten, ist es schon wichtig, einen vorausgestalteten Prüfungs- und Entscheidungsprozess zu haben und diesen auch von Anfang an vertraglich zu vereinbaren. Eine Besonderheit bei öffentlichen Aufträgen, das haben wir eben auch angesprochen, da darf nicht vergessen werden, dass man auch vergaberechtlich zu prüfen hat, ob gegebenenfalls eine Neuvergabe sogar erforderlich ist und das Prüfungsergebnis ist hinreichend zu dokumentieren. Alles in allem ist wiederum festzuhalten, dass auch in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, eine gute Kommunikation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.
Ja, danach kann nichts mehr kommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Dr. Volker Schwitz, Senior Managing Director bei Ancora. Das war ein super interessantes Gespräch, Volker.
Vielen Dank und bis bald.
Das beendet unsere Folge zum Thema Nachtrags- und Claim-Management mit Dr. Volker Schmitz.
Tschüss aus Frankfurt.
Dr. Norbert Räuber.
Tschüss aus Köln.
Juan Carlos Klug.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
David Poschen.
Tschüss, bleibt alle gesund.
Und mir, Max Söderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.